Live in Mixtapes. Wir haben es wieder getan, wir haben wieder ein Mixtape erstellt, also eine Playlist von verschiedenen Songs, die thematisch zusammenhängen. Mein üblicher Kollege, der Lukas, ist heute nicht da. Ihm wurde der Meniskus operiert und er ist noch nicht mobil. Ich habe allerdings hochkarätigen Ersatz, nämlich die Eva, die auch zufällig meine Frau ist.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch und das passt doch gut, weil als wir da diese Idee entwickelt haben für diese Mixtapes, hast du gesagt, ja, gute Idee, macht's das. Aber um Gottes Willen, bitte schmort dann nicht nur in eurem eigenen Saft und redet dann nicht nur über das, was ihr euch so denkt, sondern versucht damit Leuten zu reden, die sich mit dem jeweiligen Thema wirklich auskennen. Daher ist es sehr passend, dass du heute hier mitgekommen bist.
Das freut mich, dass ich da sogar jetzt mitmachen darf und nicht nur im Hintergrund einen Input gegeben habe.
Ja, die Grundidee ist zu einem gewissen Grad von dir. Und so finden wir uns jetzt wieder an der Fakultät für katholische Theologie. Wir haben nämlich ein Mixtape erstellt über verschiedene Bibelstellen, also eine Liste von Songs, in denen es sehr konkret um Passagen in der Bibel geht. Und wir sitzen hier im Büro an der Uni mit der Eva Puschautz, die Uni-Assistentin ist, am Institut für Bibelwissenschaften und da konkret am Lehrstuhl für das Neue Testament. Hallo Eva.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir hätten Lieder allerdings nicht nur aus dem Neuen Testament, sondern auch aus dem Alten Testament und wir werden uns die gemeinsam anhören und du erklärst uns dann, was es damit wirklich auf sich hat. Wir starten mit einem Lied, was, glaube ich, sehr bekannt ist, aber wo, glaube ich, sehr viele Leute nicht wissen, dass das eigentlich ein Bibeltext ist. Das ist das Lied Turn, Turn, Turn von den Byrds und das ist eigentlich nichts anderes, oder der Text dieses Liedes ist eigentlich nichts anderes als eine 1:1 Übernahme von verschiedenen Versen aus dem Buch Kohelet oder Ekklesiastes auf Englisch. Und das hat der Pete Seeger geschrieben im Jahr 1962 oder 63, glaube ich, und zu einem Welthit gemacht haben es die Byrds dann 1965. Ich habe dich überrascht. Du wusstest gar nicht, dass das eine Bibelvertonung ist.
Ja, also ich kenne die Version von den Byrds natürlich, aber dass das einer der Bibeltexte ist, der mich wohl schon sehr, sehr lange begleitet, muss ich zu meiner großen Schande gestehen, ist mir nicht aufgefallen. Aber es spannt gleich einen sehr schönen Bogen über alles, was wir irgendwie machen wollen hier, mit dem Mixtape, mit dem du mich konfrontiert hast, weil erstens einmal bringt es diese schöne Buntheit hinein, die Kohelet da irgendwie beschreibt. Für alles im Leben gibt es eine Zeit. Was wir in den Bibeltexten, die uns hier jetzt präsentiert werden, auch sehen, von Leiden bis Sterben zu Freude, von Tanzen bis Weinen. Es ist einfach alles dabei, von Männern, Frauen, Beziehungen, Familiendramen, ausgeschlossen sein, aufgenommen werden. Ja, so bunt wie das Leben ist, ja, so bunt ist die Bibel. Das ist das Schöne an diesen Büchern. Von daher ein guter Anfang, der uns hoffentlich zu einem guten Abschluss irgendwo bringen wird.
Ja, hoffentlich. Fangen wir am Beginn an. Also gehen wir chronologisch vor. Und der Beginn wäre ein Lied von Bob Dylan. Und das ist jetzt ein ganz seltsames Lied. Das Lied heißt Man Gave Names to All the Animals. Und das stammt auch aus einer ganz seltsamen Phase von Bob Dylan. Bob Dylans Werk ist ja fast eine Ansammlung von rätselhaften Texten oder von Texten, in die man wahnsinnig viel hineininterpretieren kann. Und es gibt ja auch, so wie es Bibelwissenschaftler gibt es ja auch Dylanologen, also Menschen, die jetzt ihr Leben lang nicht viel anderes machen, als versuchen zu verstehen, was Dylan geschrieben hat. Dann gab es aber eine Phase, die sogenannte christliche Phase von Bob Dylan. Also er ist Ende der 70er Jahre zum Christentum konvertiert und dann hat er 3 Alben aufgenommen, die dann eben überhaupt nicht rätselhaft sind, sondern das sind eigentlich 3 Alben voll von ganz einfach zu verstehenden Lobpreisungen des Herrn sozusagen. Und nach diesen 3 Alben war es dann wieder vorbei und er war wieder genauso rätselhaft wie vorher. Also das kann eigentlich niemand ins Gesamtwerk irgendwie einordnen. Und aus dieser Phase stammt auch dieses Lied, was wir uns jetzt anhören. Und das ist eigentlich wie ein Kinderreim. Also es ist einfach, es geht um die Passage in der Bibel, als der Mensch den Auftrag bekommt, den Tieren Namen zu geben. Und so passiert es jetzt auch in dem Lied. Also der Mensch sieht ein Tier, das frisst Gras und gibt Milch und der Mensch sagt, das nenne ich jetzt Kuh. Und so geht es Strophe für Strophe weiter. Aber wir hören es uns jetzt mal an. Und dann
am Schluss endet man ein bisschen mit einem Cliffhanger.
Ja, zum Schluss ist ein ganz dramatischer Cliffhanger. Genau. Nämlich dann kommt so ein Tier hereingeschlängelt, ein Reptil.
Das Unaussprechliche.
Es kommt aus einem Lake und man würde dann fast erwarten, jetzt kommt noch der letzte Reim mit Snake, aber das ist schon so gefährlich, dass sich Dylan gar nicht traut, das auszusprechen. Saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Ziemlich kindisch das Ganze, oder? Oder kindisch ist, glaube ich, das falsche Wort, aber irgendwie verblüffend oder unwiderstehlich einfach.
Genau, sehr, sehr einfach gestrickt. Und dann kommt aber dieser Schluss, ja, der mit einer Anspielung aufhört oder mehreren Anspielungen, für die man eigentlich schon wieder recht viel Vorwissen braucht. Ja. Also okay, es ist irgendwas, das ist smooth as glass, slithering through the grass, disappear by a tree. Gut, smooth, slithering, Schlange. Ja. Dann kommt auch noch dieser Baum vor und somit wird schon die ganze Sündenfallgeschichte, die dann nachher kommt, irgendwie foreshadowed. Okay, das ist kein Wort, aber das macht nichts. Aber was ich spannend daran finde, es wird nur so angedeutet. Und ich meine, da ist er nicht der Erste, der das so macht. Ja? Und da bringe ich jetzt vielleicht schon mal das erste Mal den Sprung in meine andere Welt der klassischen Musik mit. Wenn man da irgendwie an die Schöpfungsgeschichte denkt, denkt man meistens zuerst an das Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydn, der da auch mit ganz vielen anderen Einflüssen arbeitet und der am Schluss aber auch mit einer Anspielung aufhört. Also bis zur Sündenfallgeschichte kommt er nimmer. Ja? Also im dritten Teil wird da dann ganz groß erzählt, Adam und Eva sind da und sie lieben sich und großes Liebesduett und wer gehorcht wem und dann preisen sie Gott. Na umgekehrt, zuerst preisen sie Gott und dann feiern sie die Liebe. Und dann geht es aber auch nicht so weit. Ja? Also am Schluss singt der Tenor eben auch voller Anspielung, O glücklich Paar und glücklich immerfort, wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen, als ihr habt und mehr zu wissen, als ihr sollt. Und dann kommt der große Schlusschor, singt dem Herrn alle Stimmen. Also ja, irgendwie, es bleibt bei diesen, ich finde das immer so lustig, wenn es dann bei diesen Anspielungen bleibt und man dann aber nicht mehr sich künstlerisch vielleicht hineintraut in das ganze Drama, das dann irgendwie nachher folgt. Aber ganz weglassen möchte man es auch nicht. Ja? So spielt man es zumindest irgendwo an.
Ja, es ist ja hier sozusagen dann genau die Schnittstelle zwischen dem irgendwie dem Erfolg der Schöpfungsgeschichte und dann, wenn es sich halt ändert, ja. Und dann kommt ja das, was man gemeinhin den Sündenfall bezeichnen würde, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der herrschende Stand der Wissenschaft ist, dass es überhaupt ein Sündenfall ist, oder?
Ja, also sie machen schon eindeutig was falsch. Also sie sollten von diesem Baum nicht essen und sie essen davon. Ja, also das ist schon eindeutig eine Übertretung. Was sich, glaube ich, oder was sich auf alle Fälle in der Auslegungsgeschichte geändert hat, ist, wie man dann damit weiter tut. Also, dass man eben jetzt nicht mehr sagt, die Frau ist die, die diesen Apfel genommen hat. Na, Apfel ist es ja gleich gar nicht. Das ist wieder eine schlechte oder eine Fehlübersetzung. Wir wissen nicht, was für ein Baum es war, wir wissen nicht, was für eine Frucht es war. Das ist auch egal. Ja. Es geht hier auch, und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, wenn wir über diese Schöpfungsgeschichten, das sind ja auch mehrere Geschichten von Genesis 1 bis 3 reden, da geht es jetzt nicht um historische Details. Also
klar.
Es ist, ja, muss man sagen, ja, also mit Leuten auch schon diskutiert, Schöpfung wurde in 7 Tagen, also die Erde wurde in 7 Tagen geschaffen. Ich sage, na, da geht es sehr viel um Symbolik, da geht es um eine Zahl der Vollkommenheit, die 7 ist, und da geht es vor allem darum, dass diese Schöpfungsgeschichte massiv komprimierte Theologie ist. Also alles, was man sich irgendwie in 100 Jahren oder in hunderten Jahren vorher theologisch überlegt hat, zu wie ist das Verhältnis von Gott zu den Menschen, wie ist das Verhältnis der Schöpfung zueinander, das wird dann in einem möglichst komprimierte Form gegossen. In Genesis 1, das ist ja ein Lied, das ist ein Hymnus. Diese Schöpfungsgeschichte ist ja de facto in sich schon ein Lied, mal abgesehen davon, dass es viele nachher vertont haben. Und da geht es eben nicht um historische Fakten, was wann in welcher Reihenfolge passiert ist, sondern eben um diese Beziehung von Mensch und Gott. Die Frage bleibt dann trotzdem, okay, aber warum geht die Frau zu dem Baum? Könnte nicht auch der Mann gehen? Ja? Man dann wieder sagen kann, gut, da gibt es jetzt dann Hinweise zu sagen, gut, wo ist dieses Ganze, wo sind diese Texte geschrieben worden? Das waren orientalische Gesellschaften. Und wenn man sich da zum Beispiel orientalische Ikonografie anschaut, dann ist das dort ein Motiv, das es immer und immer wieder gibt. Eine Frau bei einem Baum, eine Frau unter einem Baum. Die Frau, die dafür zuständig ist, dass die ganze Familie mit Essen versorgt ist. Weswegen es auch dann quasi ihr Job ist, diese Frucht, dieses Essen zum Mann zu bringen. Also allein aus dieser Formgeschichte heraus hätten die Schreiber der Genesis da keinen Mann drunter stellen können. Ja. Und aber das sind irgendwie diese ganzen Kontexte, die man wissen muss, um diese Texte besser zu verstehen. Und was ich am spannendsten daran finde, man dann sagt, man hat diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, das ist ja eigentlich was, was wir erst nach dem Sündenfall lesen. Also Gott schmeißt dann den Mann und die Frau hinaus aus dem Paradies und erklärt ihnen dann, was jetzt alles für sie schwierig wird. Ja? Sie wird häufig schwanger werden, sie wird unter Schmerzen die Kinder gebären, die Frau. Der Mann wird über sie herrschen. Zum Mann sagt er, der Erdboden ist deinetwegen verflucht, mit viel Arbeit wirst du ihm nur von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Aber das ist eigentlich eine Folge, das ist nicht die Ursprungsidee. Die Ursprungsidee der Schöpfung, dieser Idealzustand ist, diese beiden Menschen sind gleichberechtigt und herrschen gemeinsam gerecht über die restliche Schöpfung. Und erst diese Verfehlung quasi führt dann zu dieser Ungleichheit. Und dann denke ich mir immer, dann müsste doch eigentlich jetzt unser Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass wir zu diesem Idealzustand kommen. Und zu sagen, ach so, na ja, aber Gott hat gesagt, der Mann herrscht über die Frau nach dem Sündenfall, das müssen wir jetzt so hinnehmen, da können wir nichts tun. Ja. Das scheint mir eigentlich sehr gegen diese Texte zu gehen.
Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, man hätte dem gar nicht so viel Bedeutung beimessen sollen, dass da die Frau den Apfel nimmt und Adam sozusagen verführt, auch den Apfel zu kosten, sondern es geht vielleicht eher darum, dass man sagt, das ist irgendwie ein Symbol für die Trennung von dieser Einheit, nicht nur von Mann und Frau mit der Schöpfung, sondern auch mit Gott.
Also es geht um die Trennung von Gott, und also was mir wichtig ist, dass man diesen Fokus von Geschlecht, wer hat jetzt wem was gegeben, rausnimmt. Ja.
Dass man sagt, hat man sich aber gestürzt, oder manche haben sich darauf gestürzt.
Genau, und es ist auch so, also irgendwie zu sagen, das, was dann nachher beschrieben wird, wie diese Welt dann wird, durch das, was Gott dann dem Menschen sagt, wer herrscht jetzt wo und so weiter, da wird eigentlich das beschrieben, was die Verfasser dieser Texte in der Welt sehen. Also das war eine natürlich massiv patriarchale Gesellschaft, und anscheinend dürfte es schon zumindest einen gewissen Reflexionsspielraum gegeben haben, um zu sehen, okay, ganz gleich funktioniert das jetzt nicht zwischen den Geschlechtern. Aber es hat anscheinend auch die Reflexion gegeben zu sagen, okay, wir können uns einen anderen Idealzustand vorstellen.
Das nächste Lied ist ein Lied von Leonard Cohen, und es heißt Story of Isaac. Und da geht es um die Geschichte von Abraham und Isaac, als Abraham aufgefordert wurde von Gott, dass er sein Kind, seinen Sohn Isaac, opfert, also umbringt. Und Abraham ist bereit dazu und bereitet alles vor, und sozusagen in letzter Sekunde sagt ihm Gott, er muss das jetzt doch nicht machen. Und dieses Lied von Leonard Cohen ist aus der Perspektive von Isaac geschrieben, aus der Perspektive des Kindes. Und Das hören wir uns jetzt mal an, bevor du uns dann erklärst, wie sich das erklären lässt.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold.
Mit einem lieben Gott oder mit Gott, wer sich dann als Jesus manifestiert hat, lässt sich diese Geschichte eigentlich nicht so ganz unter einen Hut bringen, oder?
Auch hier ist es so, wie bei allen biblischen Texten, das Erste, was man sich anschauen muss, ist Kontext. Meine Studierenden verdrehen dann irgendwann immer schon die Augen, wenn sie zum 7. Mal hören, ja, Kontext, Kontext, Kontext. Aber es ist das Wichtigste bei biblischen Geschichten. Zu dieser Geschichte ist jetzt wichtig zu wissen, dass sie ganz eng verwoben ist mit dem Text, der direkt davor kommt. Im Kapitel 21 der Genesis, also vor dieser Geschichte der Erprobung Abrahams, wie es heute, das heißt doch eigentlich nicht mehr, wird nicht mehr als Opferung Isaaks bezeichnet, sondern als Erprobung Abrahams. Davor wird die Geschichte erzählt, wie Abraham seine Sklavin, mit der er zuerst ein Kind bekommen hat, weil seine Frau Sarah kein Kind bekommen konnte, wie er die wegschickt und wie er die in die Wüste hinein verstößt, weil jetzt hat Sarah ja ein Kind bekommen, sie hat Isaak, und dann checkt Sarah, okay, mein Sohn ist jetzt aber eigentlich nicht der Erstgeborene, sondern Ismael, der Sohn von dieser Magd, von Hagar, ist der Erste, und der könnte jetzt meinem Sohn im Weg stehen. Und deswegen sagt sie Abraham, schick sie weg. Und das macht er. Und Hagar geht in die Wüste, und das Wasser ist schnell einmal aus, und sie sitzt alleine, und sie weiß nicht, wie sie sich und das Kind durchbringen soll. Legt das Kind weg, sie sagt, ich kann ihm nicht beim Sterben zuschauen, und setzt sich irgendwo anders hin. Und ein Engel kommt und sagt, schau, da ist Wasser, und ich verspreche dir, du und deinem Sohn, euch wird es gut gehen und auch ihr werdet groß werden. Und dann die Geschichte endet damit eben, dass gezeigt wird, wo Ismael und Hagar hingehen und wo es ihnen gut geht und wo Ismael dann arbeiten wird. Das ist die Geschichte. Und dann kommt eben der Cut zu dieser Geschichte. Und dann heißt es auch, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Und de facto ist es jetzt ein Spiegelbild. Wir haben wieder einen Elternteil, Abraham, das mit dem Kind weggeht, mit Isaak, das in dem Fall von Gott einen Auftrag bekommt. Und wieder greift in letzter Sekunde, bevor dem Kind was passieren kann, Gott durch einen Engel ein und sagt, gut, ich sehe jetzt, du siehst das, würdest das wirklich quasi tun für mich, ist nicht notwendig, da ist dieser wieder, schlachte den. Sagt dann auch voraus, weil du mir gehorcht hast, weil du das getan hast, weil du mir deinen Sohn, deinen einzigen nicht vorenthalten hast, schenke ich dir die Nachkommen in Fülle. Und auch dann wird eben erklärt, sie gehen wieder zurück, sie gehen nach Beersheba und Abraham blieb in Beersheba wohnen. Also diese zwei Geschichten gehören zusammen. Und liest man den Text jetzt so, handelt die Geschichte eben nicht von einer Bedrohung des Kindes, sondern nicht von einer Bedrohung Isaaks, sondern von der Erprobung des Vaters. Man jetzt auch wieder sagen würde, also würde sich Abraham weigern, diesen Befehl Gottes quasi durchzuführen, passiert dem Kind sowieso nichts. Ja? Und Gott geht es eigentlich nicht um das Opfer des Isaaks, sondern darum zu sehen, ist Abraham bereit, auch bei seinem Kind quasi das zu tun, in dem Fall dann halt für Gott, was er allen anderen antut.
Also es geht eigentlich nicht ums Kind, weil sozusagen der Überbau ist, dem Kind wird schon nichts passieren, weil das ja nicht der Plan war. Ja?
Genau.
Also eigentlich genau das Gegenteil, was Korn macht, weil der singt ja dieses Lied aus der Perspektive des Kindes. Ne?
Genau, also ich habe mir das dazu geschrieben bei dem Text, es ist eine sehr freie Interpretation und eine sehr weite Ergänzung des biblischen Textes, was ich legitim finde. Ja, das ist mir schon auch wichtig. Also das ist ja auch das, also diese Texte oder jeder Text, ja, in dem Moment, wo er in der Welt draußen ist, ist offen für eine Mannigfachkeit von Interpretation. Und ich finde, Weltliteratur zeigt sich auch ein bisschen dadurch, und die Bibel ist für mich Weltliteratur, dass das möglich ist. Aber ich sage dann halt schon, irgendwie gerade aus meiner wissenschaftlichen Perspektive heraus, Kontext hilft.
Stichwort Kontext. dieses Lied ist entstanden als während dem Vietnamkrieg und eigentlich verschmilzt der Chor in diese Geschichte dann mit einer Zeit- und Gesellschaftskritik. Wer sagt, er dann zum Schluss leitet er das über, dass er sagt, naja, das ist die Geschichte von Abraham, der war bereit, sein Kind zu opfern. Und ihr Alten seid jetzt bereit, eure Kinder auf den Schlachtfeldern zu opfern. Und dann sagt er halt noch, naja, Abraham hatte zumindest eine Vision, ja. Aber ihr habt keine Vision und außerdem wird es nicht gut ausgehen. Also eigentlich ist es ja Sozialkritik, wo er das eben dann beginnt mit diesen, genau, mit dieser Abrahams- oder Isaac-Geschichte. Genau. Also eigentlich
auch hier
braucht man den Kontext, ja, sozusagen.
Genau. Ja. Dafür finde ich es wieder sehr legitim, auch da zu sagen, eben, okay, wo. Oder gibt es überhaupt eine Chance, dass ich das noch drehen kann? Ja, gibt es, wenn ihr eure Kinder in den Krieg schickt, die Chance, dass der Enkel irgendwo daherkommt, der sagt, okay, danke, aber bis hierher und nicht weiter.
You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word.
Nein, das wird da jeweils den Individuen keine große Bedeutung beigemessen. Also weder dem Isaac noch den Soldaten. Also das ist auch irgendwie so eine erschreckende Parallele. Und ich finde so auch, vor allem als Elternteil, als Mutter, findet man diese Geschichte ohne Kontext, ohne diesen Überbau völlig absurd.
Man sagt, soll sie auch sein.
Wie kann Gott überhaupt ihn auf die Probe stellen? Wie kann Gott sich quasi erlauben, so eine Forderung an ihn zu stellen, das geliebte Kind darzubringen und dann kurz vorher zu sagen, ah, nein, war eh nur eine Probe.
Das soll es ja auch sein. Ja. Also das ist ja auch wieder, und auch da, das sind schon die Leute, die das geschrieben haben, wenn man so will, die wussten schon auch, wie Drama funktioniert. Ja. Mhm. Wenn ich mir dann auch wieder denke, okay, also das ist natürlich eine heftige Geschichte, es ist vor allem heftig, weil wir sagen, das sind heilige Texte und die haben was mit Gott zu tun. Andererseits schreiben wir heute Horrorfilme und zeigen sie in Kinos und wo keine Ahnung, Menschen sich gegenseitig misshandeln und andere misshandeln oder wie auch immer, wo ich mir denke, okay, das muten wir einander schon heute auch noch zu, in Literatur oder in Songs oder in Filmen oder wie auch immer. Aber eben, Kontext dazu, um das irgendwo in Relation zu setzen.
Also du meinst, es war vielleicht auch nur, um einfach die Geschichte möglichst spannend zu machen und nicht...
Also es geht schon darum, dass es ein möglichst großes Opfer sein soll. Also ja, es geht schon, diesem Abraham wirklich das abzuverlangen, was ihm am nächsten steht, ja, und was ihm am wichtigsten ist. Gerade diesem Mann, der nie Kinder haben konnte, der ja uralt ist in dieser Geschichte. Und dem jetzt zu sagen, und noch dazu in dieser Zeit, ja, wo... Das Einzige, was du brauchst eigentlich im Leben, ein Nachkomme ist. Und auch in dieser Gesellschaft, wo Kinder immer noch und teilweise bis heute, glaube ich, einen noch viel höheren Stellenwert haben. Also das ist natürlich allen bewusst gewesen, dass das das schlimmste Opfer ist, das er bringen kann.
Du hast gesagt, in dem Mixtape muss auch was Klassisches sein, weil du aus der Klassik kommst, und du hast gesagt, du möchtest etwas von Mendelssohn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, glaube ich, und aus seinem Oratorium Elias ein Stück.
Genau.
Möchtest du zuerst was dazu sagen oder hören wir uns mal diese Passage an, die du da ausgesucht hast?
Das ist jetzt eine didaktische Herausforderung für mich, weil ich immer alles vorher erklären möchte.
Ja, dann erklär mal ein bisschen. Erklär einen Teil vorher und einen Teil nachher.
Okay. Also ich habe es mir ausgesucht, weil also die Frage war irgendwie Gott, also oder Bibel und Musik und dieses Werk, also dieses Oratorium ist für mich unter anderem wegen genau dieser Stelle ein ganz besonderes, weil das für mich ein Moment der Gottesbegegnung ist, als ich den das erste Mal in der Vertonung bewusst erlebt habe. Ich weiß, ich bin in der Probe gesessen und ich habe geweint, ja, weil das so faszinierend groß und dann aber auch ganz, ganz klein ist. Ja? Also es ist die Hoffnung auf einen ganz, ganz anderen Gott. Und gerade wenn man sagt, im Alten Testament wirkt Gott oftmals so gewalttätig und so brutal, eben gerade, weil es um diese Völkerkonflikte geht. Und auch im Oratorium von Elias wirkt er zuerst groß und mächtig und wirft Feuer herab und vernichtet Feinde und so weiter. Und dann kommt plötzlich ein ganz, ganz, ganz anderer Gott. Und es wird aber dann von Mendelssohn vorher einfach genial aufgebaut und es kommt ein großer Twist. Und mehr sage ich jetzt vorher nicht und wir hören hinein. Das ist dieser Kontrast, der da aufgemacht wird. Ja. Man erwartet am Anfang, eben es startet mit, der Herr ging vorüber, ein starker Wind, dann kommt ein Erdbeben, dann kommt ein Feuer und immer heißt es, aber der Herr war nicht im Feuer, der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht im starken Wind. Und dann bricht's und dann heißt es, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und in dem Säuseln nahte sich der Herr. Wenn man denkt, was ist das für ein Gott, der eben nicht in den großen Naturgewalten ist, sondern der ganz leise kommt. Ja? Und ich meine, die Geschichte von Elias ist ja auch eine sehr dramatische. Israel ist wieder mal vom rechten Glauben abgefallen. Ja? Ein König hat eine Ausländerin geheiratet, die heißt Isabel, die Königin, hat einen anderen Glauben, verführt das Volk zu diesem anderen Glauben. Gott schickt eine Dürre übers Land, es kommt kein Regen. Schlussendlich kommt es dann zu einem großen Wettstreit, wo Elias sagt, naja, ruft halt euren König an, Baal, ja, und schaut, was passiert. Er soll Feuer herabschicken und wenn er das kann, na, dann glaube ich euch, dass euer Gott toll ist. Es gibt auch einen ganz fantastischen Chor dazu, wie die halt ihren Baal anrufen, der ist ganz einfach komponiert, ja, und soll quasi die Primitivität dieses Volkes darstellen und es passiert nichts. Und das ist auch schon so genial gemacht, dass die probieren das dreimal und Elias macht sich lustig dazwischen über sie und sagt, naja, probiert es heute noch, vielleicht schläft er, vielleicht ist er überfällt, vielleicht komponiert er gerade irgendwas, ja, hört euch halt nicht, ruft es lauter. Und man merkt die Verzweiflung in diesem Volk, ja, was ja eine ganz furchtbare Erkenntnis sein muss, wenn ich sage, ich rufe meinen Gott an und ich vertraue darauf, er hört auf mich und es passiert nichts. Und danach ruft Elias seinen Gott an und natürlich das Feuer fiel herab, ja, und da funktioniert es dann plötzlich. Und dann kommt auch endlich der erlösende Regen. Aber die bekehren sich immer noch nicht und die hören ihm immer noch nicht zu und die wollen ihn immer noch umbringen. Und die Königin, die böse, böse Königin, schickt immer noch alle hinter ihm her, um ihn zu ergreifen. Und dann gibt es eine ganz, also sowohl im biblischen Text als dann auch von Mendelssohn vertont, eine ganz heftige Stelle, dass Elias sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Und da habe ich das erste Mal dann gelesen als Interpretation, ja, Elias hat einen Burnout. Der hat vorher nur kackelt und nur hineingehackelt und nur für seinen Gott irgendwie versucht, diese Botschaft hinauszubringen als Prophet. Und es gelingen dann sogar Erfolge und er macht weiter und weiter, aber es hört ihm immer noch niemand zu. Ja? Und somit, also eben von wegen, wo sind Bibeltexte bis heute relevant? Ja? Buch der Könige beschreibt da ganz klassisch ein Burnout. Gut, ein Engel kommt zu ihm, lässt ihn mal eine Runde schlafen, stellt ihm was zum Essen hin, dann sagt er immer noch nicht, ich kann nicht, gut, erhol dich weiter. Dann sagt er, gut, jetzt geht's aber, jetzt tun wir weiter. Und der Wunsch, den Elias da eben hat, ist, so, ich habe jetzt so viel für diesen Gott getan, ich möchte ihn sehen. Und es gibt im Alten Testament nur drei Personen, die Gott sehen. Mose im Dornbusch, Jakob und eben Elias hier. Und aber eben diese Beschreibung von dieser Begegnung mit Gott ist ja für mich eine der eingehendsten, gerade auch eben in dieser Vertonung, die das noch einmal verstärkt. Und für mich ist halt gerade Sakralmusik und da gerade auch klassische Musik der Punkt, wo ich dann zumindest minutenweise sagen kann, okay, so könnte ich es mir vorstellen oder so geht es die Spur leichter. Und deswegen wollte ich dieses Stück da unbedingt drinnen haben.
Und dieses Säuseln, ist das schon im Ursprungstext drinnen oder hat es dann...
Ja, ja. Doch. Also das ist wirklich, also Mendelssohn hält sich im Großen und Ganzen überhaupt recht streng und brav an das, was biblisch da ist. Also die ganze Geschichte, wenn sie jemand nachlesen will, findet sich im ersten Buch der Könige, Kapitel 17 bis 19, mit allem, was dazugehört. Genau. Und auch da ist es diese Säuseln. Und auch genau vorher auch diese Beschreibung von Sturmwind und Feuer und Erdbeben und überhaupt. Und Gott war nicht darin, Gott war im Säuseln.
Ja, das ist ja dann wie ein Gott, der, als er dann wirklich auf die Welt kommt, als Baby kommt.
Genau.
Nämlich auch ganz, ganz klein und...
Genau, ganz klein und vielleicht unscheinbar und friedlich, ja.
Dann sind wir schon im Neuen Testament.
Auf geht's.
Wir haben allerdings kein Lied zur Geburt Jesu, das wären dann Weihnachtslieder, machen wir vielleicht mal separat. Wir sind jetzt schon in der Zeit, dass Jesus erwachsen ist und das erste Lied, was wir uns dazu anhören, ist von Sam Cooke, einem der größten Soul-Sänger aller Zeiten, leider viel zu früh gestorben, und einem der größten Liebesliedschreiber aller Zeiten. Begonnen hat er als Gospel-Sänger mit den Soul-Stirrers. Und dieses Lied ist eines der letzten Gospel-Lieder, die er aufgenommen hat, und das heißt Touch the Hem of His Garment.
And won't she spend her money here and there until she had no more to spare. The doctors, they done all they could, but their medicine would do no good. When she touched him, the Savior didn't see, but still he turned around and cried, somebody touch me. She said, it was I who just wanna touch the hem of your garment. I know I'll be made whole right now. She stood there crying, oh, 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 oh.
Glaube ich mal sinngemäß gesagt, jede Frau, die es in die Bibel schafft, sozusagen, also die so weit kommt, dass sie in der Bibel erwähnt wird oder irgendwie vorkommt, ist automatisch schon mal besonders, weil es in einem männerdominierten Umfeld diese Texte geschrieben wurden und daher alle Frauen, die vorkommen, automatisch irgendwie einen großen Eindruck hinterlassen haben müssen. Wie ist es mit dieser Geschichte?
Das Schöne an diesem Song ist, dass Sam Cooke eigentlich diesen Bibeltext sehr originalgetreu übernimmt. Und auch das, also das ist eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, für mich deswegen super cool, weil es eine der ganz wenigen Stellen ist, wo wir im Text erfahren, was eine Frau denkt. Also wo wir den Blick in die Gedankenwelt einer Frau bekommen. Das kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Ja. Und diese Geschichte ist Teil einer Doppelerzählung, ein sogenanntes Sandwich, das macht Markus, der Evangelist, öfters, wo er eine Geschichte anfangen lässt, dann unterbricht er sie mit einer anderen Geschichte und dann geht die erste Geschichte am Schluss wieder weiter. Und die Geschichte von der Frau mit dem Blutfluss ist das Mittelteil von so einem Sandwich, wenn man will. Außen um und um liegt die Geschichte von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Jairus bittet Jesus, er möge zu ihm kommen, seine Tochter ist schwer krank. Dann kommt die Geschichte dazwischen und dann geht es weiter mit dem Synagogenvorsteher wird gesagt, ah, du brauchst Jesus nicht mehr länger belästigen, deine Tochter ist tot. Und Jesus geht aber trotzdem mit und sagt dann, na, das Mädchen schläft nur. Und er sagt dann zu dem Mädchen, steh auf, und sie steht tatsächlich wieder auf. Also das ist die andere Geschichte. Aber zu unserer Geschichte, ja, wir haben eben diese Frau, wo eine massive Erwartungshaltung erzeugt wird, in dem relativ ausführlich beschrieben wird, was der Frau so alles widerfahren ist. Und das ist ziemlich drastisch. Ja, also es wird erklärt, darunter, also viele Menschen sind Jesus gefolgt, und darunter war eben eine Frau, die schon 12 Jahre am Blutfluss litt. 12 Jahre, einerseits mal, um zu zeigen, eine extrem lange Zeit, zweitens auch wieder eine Verbindung zu der Tochter des Synagogenvorstehers, die war, ich glaube, es wird sogar explizit gesagt, dass die auch 12 Jahre alt ist, also da wird diese Verbindung hergestellt. Und dann steht, sie war von vielen Ärzten behandelt worden, hatte dabei sehr zu leiden, ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Also da wird wirklich 5-mal irgendwie verstärkt, wie schlecht es dieser Frau geht und was sie schon alles versucht hat und wie lange das schon alles geht. Und man auch sagen muss, Blutfluss natürlich in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, also in dieser jüdischen Gemeinschaft, in der Jesus unterwegs war, macht die Frau unrein. Das heißt, sie war massiv sozial ausgegrenzt, ja, hatte keine Möglichkeit, irgendwie ein normales Leben zu führen. Also das ist wirklich ein schweres Schicksal, das diese Frau hat. Und dann steht, sie hatte von Jesus gehört, nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. If I could just touch the hem of his garment, I know I'll be made whole. Und also erstens einmal das Spannende ist, wir hören sonst ganz selten, was überhaupt viele dieser Personen denken und schon gar nicht, was eine Frau denkt. Und das andere ist, dass sie damit eigentlich eine massive Grenzüberschreitung begeht, ja, aus ihrer Verzweiflung heraus, aber vor allem auch aus ihrem Glauben heraus, von allem, was sie irgendwie von Jesus gehört hat. Weil die Gedankenwelt ist, wenn sie als unreine Person eine reine Person berührt oder auch nur sein Gewand berührt, wird die Person unrein. Und genau im Moment dieses Tabubruchs passiert aber die Heilung. Und sie hatte quasi recht in ihrem Glauben und sie spürt, dass sie geheilt ist. Und das ist das Besondere quasi an der Botschaft Jesus. Also dass nicht, bei ihm ist dann nicht mehr die Unreinheit ansteckend, also nicht, wenn die unreine Frau ihn anfasst, wird er unrein, sondern seine Kraft und seine Reinheit und seine Verbindung zu Gott, seine heilende Kraft ist das, was ansteckend ist und kann das, was unrein ist, reinmachen. Ja. Und das ist ja eine massive Akzentverschiebung,
die da passiert. Ich finde das so lustig, dass da steht, die Kraft strömt ja aus ihm heraus, es ist ja fast eine unwillkürliche Heilung.
Ja, genau. Also das Spannende daran ist auch eben, der Wundertäter, wenn man so will, ist nicht aktiv. Die Frau ist die Aktive. Und andererseits zeigt es aber halt auch quasi so ein bisschen, dass das quasi alles, was Jesus ist und tut, verkündet irgendwie dieses kommende Reich Gottes und verkündet eben diese Heilung, die durch Gott passieren kann. Ja, also das sind irgendwie so ein bisschen diese Ebenen, die man auch mit hat. Warum passiert das jetzt eigentlich? Einerseits geht es um einen christologischen Machtbeweis, also halt zu zeigen, dieser Christus ist wirklich der, der heilen kann und der von Gott kommt. Und andererseits ist es aber in sich schon eine prophetische Zeichenhandlung, die auf das verweisen soll, was kommen wird. Also dass mit Jesus das angefangen hat, was quasi dann im Himmelreich alles gut machen wird. Also dieser Anbruch einer neuen Zeit. Also einerseits eben dieser Beweis von ihm als Person, die machtvoll ist, und andererseits ein Verweis, aber quasi alles, was jetzt anbricht und mit ihm startet, wird gut werden, so in die Richtung. Das sind diese zwei Ebenen.
Machen wir noch ein Wunder?
Ja, bitte.
Gut, im folgenden Lied, das ist eigentlich jetzt der Text selber ist keine Bibelgeschichte, aber das Lied hat den gleichen Titel wie der kürzeste Bibelvers in einer englischen Übersetzung, nämlich Jesus wept, also Jesus weinte. Und das ist ein Lied von Mavis Staples.
My throat quits when I try to say how I long for the day. How I wish there was a way to see you again. Side streets I haven't worn. but I